Ich weiß nicht, wie ihr euch fühlt jetzt am Jahresanfang. Es ist ja noch so ziemlich Jahresanfang. Ob ihr voller Kraft seid, ob ihr voller Zuversicht seid oder ob ihr vielleicht auch eher sorgt, was dieses Jahr passiert. Ich glaube, da gibt es jedem unterschiedlich, weil es gibt manchmal Momente in unserem Leben, da haben wir vielleicht die Kraft und wir sind vielleicht auch motiviert. Wir wollen etwas tun. Aber wir haben noch nicht so richtig die Richtung. Wir sind voller Energie, aber wir wissen nicht, wohin. Was tun? Soll ich jetzt diesen Schritt gehen, Gott? Oder besser nicht? Soll ich den Schritt gehen? Welchen Schritt soll ich gehen? Und manchmal fehlt uns die Orientierung in all dem. Und ich glaube, die Bibel kennt dieses Gefühl, und diese Sehnsucht danach, aber sie gibt nicht unbedingt ein How-to-do, eine Anleitung, was wir tun müssen, damit wir genau wissen, was jetzt der nächste Schritt ist. Aber die Jahreslosung heute, ich glaube, sie teilt eine Beobachtung mit uns, die vielleicht ganz hilfreich ist. Eine Jahreslosung, Anna hat sie eben schon gelesen, nicht Jahreslosung für uns als Stadtmission, so. Die Jahreslosung ist ja, Gott macht alles neu. Aber unsere Jahreslosung, da wird es beschrieben als einen Gerechten, der Orientierung schenkt. Dazu komme ich gleich nochmal. So würde ich... Komm, wir gehen mal zum Vers. noch anmachen. Genau, wir haben den Text gerade schon gelesen. Wer Gott gehorcht, sucht sich die richtigen Freunde. Wer Gott missachtet, der läuft in die Irre. Und ich habe ein bisschen darüber nachgedacht. Ich habe geguckt, welche Übersetzung das ist. Das ist die Hoffnung für alle. Und es gibt ein paar Punkte, die mir daran gefallen und ein paar Punkte, die mir daran nicht gefallen. Ich finde, was sehr gut zur Geltung kommt an der Übersetzung ist, dieser Unterschied. Wer Gott gehorcht und wer Gott missachtet. Aber gerade dieser erste Vers, Anna hat es eben schon gesagt, ist sehr schwierig zu übersetzen. Das ist vom Hebräischen etwas knifflig und da gibt es wirklich eine ganze Bandbreite an Möglichkeiten. Die NEU, die neue evangelistische Übersetzung, aus der wir meistens oder der ich meistens predige, beschreibt es ein bisschen anders. Das seht ihr schon. Dort heißt es dann, der Gerechte zeigt seinem Freund den richtigen Weg. Wer sich von Gott gelöst hat, wird irregeführt. Also der zweite Vers ist eigentlich relativ ähnlich. Der erste ist immer ein bisschen manchmal unterschiedlich. Und Anna hat es eben schon auch richtig gesagt. Ich war ganz verblüfft. Also ja, das ist gut, das ist richtig. Es ist ja ein Parallelismus. Er soll sich ergänzen. Und ich frage mich beim ersten, es geht ja schon ein bisschen in unterschiedliche Richtungen. Das eine ist richtige Freunde, das andere ist läuft in die Irre. Was zeichnet richtige Freunde aus? Und ich glaube, in der Übersetzung von der NEU wird es vielleicht ein bisschen deutlicher. Da heißt es, der Gerechte zeigt seinen Freunden den richtigen Weg. Es ist weniger um die richtigen Freunde, als vielmehr den richtigen Weg. Aber wer sich von Gott löst, der wird in die Irre geführt. Und da möchte ich ein bisschen mehr auf diesen zweiten Text eingehen. Der Gerechte zeigt seinen Freund den richtigen Weg. Und ich glaube, es ist keine Auflösung, was wir tun sollen. Es ist vielmehr die Frage, wie leben wir? Es ist weniger diese Art von, du musst das tun, um das zu bekommen, als vielmehr, lass uns Gerechtigkeit in den Tag bringen. Und dann kommt das andere automatisch. Lasst uns die Wirkung sehen und weniger die guten Taten und auf weniger die Moral und weniger das, die Ethik und Moral und vielmehr das, was Gottes Nähe bewirkt. Es ist die Frage nach der Grundrichtung in unserem Leben. Wenn die Grundrichtung passt, dann wird sich auch vieles andere fügen. Und darum ist dieser Bibelvers, den wir als Stadtmission für dieses Jahr gezogen haben, weniger ein Anspruch im Sinne von, wir fühlen uns als Gerechte und wir müssen jetzt anderen Leuten den richtigen Weg zeigen. Das ist unsere Aufgabe, lass uns daran hart arbeiten, dieses Jahr, heute fängt es an. Das ist es weniger. Es ist vielmehr etwas, was passiv mit dem Gerechten passiert. Das ist einfach eine Eigenschaft des Gerechten. Das ist ja eine Weisheit Salomos. Er saß da, hat die Welt betrachtet und hat festgestellt, der Gerechte zeigt seinem Freund den richtigen Weg. Aber wer sich von Gott loslöst, der gerät in die Irre. Und darum ist es eine Einladung, sich neu an Gott zu orientieren, neu seine Nähe zu suchen, seine Weisheit zu suchen und dann erleben, was Gottes Nähe in uns vollbringt, was Gottes Nähe auch in den Menschen in unserem Umfeld vollbringt. Und das bezieht sich auf jeden Bereich unseres Lebens. Ich möchte gleich noch ein bisschen auf den Gerechten zu sprechen kommen, weil ich glaube, das beinhaltet eine Nähe zu Gott. Aber gerade auch in unserem Leben, wenn wir Gottes Nähe erleben wollen, dann, ich habe das auch in der Allianz Gebetswoche letztens gesagt, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir mit all unserem Leben, in jedem Bereich unseres Lebens, die Nähe Gottes suchen. Weil wer sich von Gott löst, wird in die Irre geführt. Und das, glaube ich, ist eine Weisheit für das ganze Leben, aber auch für Bereiche in unserem Leben. Vielleicht gibt es in dir oder ja, in uns immer wieder Lebensbereiche, die wir schwierig unter die Füße bekommen. Sagt man das so? Die schwerfallen, wo es uns nicht leicht fällt zu sagen, okay, ich weiß nicht, wie ich das mit meinem Glauben zusammenkriegen soll. Oder wo wir ja nicht ganz wissen, wie wir damit umgehen sollen in unserem Leben. Aber Gott möchte, und ich glaube auch Salomo, empfiehlt uns, mit allen Bereichen in unserem Leben die Nähe Gottes zu suchen. Auch mit den Bereichen, wo es uns schwerfällt oder wo wir nicht wissen, wie. Ich denke da immer wieder an die Geschichten in den Evangelien, wo Jesus Menschen begegnet. Jesus hat gesagt, ich bin da, um Menschen Befreiung zu schenken, um Menschen zu heilen. Und in all diesen Momenten, wo Jesus heilt, wo er Dämonen austreibt oder Blutungen stoppt oder was auch immer, das ist nie so ein bisschen. Und der Rest bleibt so, wie es vorher ist. Das ist immer ein Ganzes. Der Gerasener, der von Dämonen besessene Mann, der ganz in unwirklichen Leben, also Verhältnissen wohnt, auf einem Friedhof, und sind viele Dämonen in ihm. Jesus kommt nicht und sagt, so die Hälfte geht da mal raus und dann war gut. Sondern die Menschen aus dem Dorf, die denken so, dieser Mann, was ist mit ihm passiert? Wir kennen ihn, wir haben alles versucht. Er wohnt hier, wir haben ihn gefesselt, die Fesseln hat er gesprengt. Er ist nicht zu kontrollieren und Jesus kommt, geht in sein Leben und er ist ein ganz normaler Mensch und es ist nichts mehr, wie es vorher war. Und ich glaube, das darf auch in unserem Leben so sein. Ich glaube, Gott möchte jeglichen Bereich in unserem Leben neu machen. Das passt dann zu der Jahreslosung, siehe, ich mache alles neu. Und wenn wir nicht Gottes Nähe suchen in allen Bereichen unseres Lebens, werden wir Teile unseres Lebens auch von alleine loslösen. Sie werden sich vielleicht auch verselbstständigen. Und Salomo sagt, und wahrscheinlich werden wir in die Irre geführt werden, auch in diesen Bereichen. Und das ist nicht Gottes Wille für unser Leben. Gottes Wille ist nicht, dass wir irrlos umherwandern und nicht wissen, was wir tun und nicht wissen, wohin und uns Dinge tun, die schlecht für uns sind. Wir haben in der Bibel immer wieder diese Bilder von dem guten Hirten. Auch sehr viele wichtige Leute waren Hirten. Ne? Auch König David, der dann im Psalm 23 geschrieben hat. Jesus, der sagt, der sich immer wieder auch als guter Hirte vergleicht. Gott will, dass wir an einem guten Ort sind. Luther würde das übersetzen, wer Gott gehorcht, der findet eine gute Weide. Irgendwie sowas. Ich habe es nicht aufgeschrieben gerade. Mir fällt es aber ein, es passt. auch das ist eine Möglichkeit. Ne? Also wer Gott gehorcht, der findet eine Weide, eine gute oder eine richtige Weide. Das ist ja die Frage, wie man Freund übersetzt. Mit Weide oder mit Freund. Genau. Und darum möchte ich heute über drei Punkte reden. Das eine ist, wie gutes Leben gelingt, etwas sehr plakativ. Zweitens, wie es nicht gelingt. Und drittens, wer diesen Weg des Lebens wirklich geht. Erstens, wie Leben gelingt oder wie Menschen Orientierung geben. Und ich habe es eben schon gesagt, ich glaube, wenn wir diesen Vers anschauen, der Gerechte zeigt seinem Freund den richtigen Weg, dann ist die erste Frage, die wir uns stellen sollten, wer ist dieser Gerechte? Und gerade im Alten Testament verstehen wir das ja oft noch ein bisschen anders als im Neuen Testament und vielleicht sitzt du hier und weißt es auch gar nicht, dann ist es ja auch alles okay. Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass der Gerechte nicht gerecht ist, weil er etwas Gutes tut, weil er moralisch und ethisch richtig handelt, weil das endet meistens in Selbstgerechtigkeit. Und das verurteilt die Bibel an sehr vielen Stellen. Es geht nicht um die guten Taten, es geht vielmehr um die Nähe Gottes. Im Alten Testament ist der Gerechte, den wir im Neuen Testament wahrscheinlich als Nachfolger bezeichnen würden. Jemand, der Gottes Nähe sucht, der seine Weisungen hört und seine Gebote hält. Auch Jesus sagt es im Johannesevangelium, ihr seid meine Freunde, wenn ihr auf meine Worte hört. Und an einer anderen Stelle, mein Joch ist leicht. Und das bewirkt dann der Heilige Geist, dass wir das auch gerne tun und wollen können. Aber wie gesagt, es geht nicht darum, bei Gott, dass wir gute Menschen werden. So gut Menschen werden, und dann können wir sagen, niemand kann etwas gegen mich sagen, ich bin so gut. Das ist nicht das Ziel der Bibel. Das Ziel von Gott ist, dass wir seine Nähe suchen und dass seine Nähe uns verändert. Aber nicht nur uns, sondern auch das Umfeld um uns herum. Gott will uns verändern, Gott will sein Volk zu einem Segen machen für die Menschen um uns herum. Israel soll ein Segen sein für die Nationen. Und so auch bei uns. Und wenn wir Gott lieben, wenn wir seine Nähe suchen, dann werden wir auch ganz automatisch auf ihn hören wollen. Sowohl intrinsisch, aber auch durch den Heiligen Geist. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Beispiel ist, aber denkt an eure Mutter. In der Regel haben wir unsere Mutter gerne. Und natürlich sagt unsere Mama auch mal Dinge, die wir nicht hören wollen. Aber spätestens gibt es, ja, wenn wir Angst haben oder so, dann hören wir auf unsere Eltern. Weil wir wissen, sie meinen es gut mit uns. Und wir vertrauen ihnen. Und wir lieben sie. Und wir wollen eigentlich, dass auch unsere Eltern uns lieben. Und wir wollen auf sie hören. Und so ein ganz klein bisschen ist das vielleicht auch mit Gott. Wenn wir in Gottes Nähe leben, seine Nähe suchen und ihn lieben von ganzem Herzen, dann wollen wir seine Gebote halten. Und das wird uns und die Welt um uns herum verändern. Das werden wir übrigens auch sehen, ich lese es uns gerne auch nochmal vor, für die, die es hier schon am Freitag dabei waren, in den Seligpreisungen. In den ganzen Evangelien und in den Seligpreisungen haben wir immer diese Schnappschüsse, wie Gott uns vorstellt, wie sein Reich ist. Gott stellt uns jetzt vor, wie die Ewigkeit bei ihm sein wird, ungefähr. Wie glücklich die, die begreifen, wie arm sie vor Gott sind. Sie gehören dem Himmelreich an. Wie glücklich die, die über Sünde trauern und weinen, denn Gott wird sie trösten. Wie glücklich sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde besitzen. Wie glücklich die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, Gott macht sie satt. Wie glücklich sind die Barmherzigen, ihnen wird Gott seine Zuwendung schenken. Wie glücklich die, die ein reines Herz haben, sie werden Gott sehen. Wie glücklich sind die, von denen Frieden ausgeht, sie werden Kinder Gottes genannt. Wie glücklich sind die, die man verfolgt, weil sie Gottes Willen tun, sie gehören dem Himmelreich an. Und das sind manchmal Sachen, die jetzt für uns nicht logisch sind. Warum sollen sich die freuen, die trauern? Warum sind die Verfolgten glücklich plötzlich? Das passt nicht. Aber ich glaube, auch darin liegt auch eine Antwort, weil das etwas mit der Nähe Gottes zu tun hat. Ich glaube, wenn wir mit Gott unterwegs sind, wenn wir seine Nähe suchen, ist es etwas, was uns zutiefst glücklich macht, was uns zutiefst selig macht. Auch das erleben wir in der Bibel an vielen Stellen. Du zeigst mir den Weg, sagt der Psalmist, der zum Leben führt. Und wo du bist, hört die Freude nie auf. Aus deiner Hand kommt ewiges Glück. So ist die Nähe zu Gott. Und das ist so genial, weil Gott ist erstens, das haben wir letztens schon gehört, unveränderbar. Er ändert sich nicht. Er ist immer gut. Und er wird immer gut bleiben. Und er ist nicht begrenzt. Seine Güte, sein Segen für uns, der ist unerschöpflich. Wir können teilen, so viel wir wollen, und es wird nur besser. Es wird nicht weniger. Im Johannes heißt es, sagt Jesus, das habe ich euch gesagt, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Auch den Jüngern macht Jesus ganz deutlich, meine Freude ist ein wesentlicher Bestandteil der Nachfolge. Und sie soll in euch sein und sie soll euer Leben verändern. Auch im Galater merken wir auch, die Freude ist eine ganz natürliche Frucht des Heiligen Geistes. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Kleinmütigkeit, Keuschheit, was? gegen all... Ja, soweit. Letzter, Jesaja, finde ich sehr spannend, er hat geschrieben, ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott. Die Menschen, die mit Gott zusammen Zeit verbringen, die seine Nähe suchen, die erleben vielleicht nicht immer ein Leben, was einfach ist, aber sie gehen mit größerer Freude durchs Leben, weil sie wissen, Gott geht mit ihnen durch bis ans Ende. Und dann würde ich sagen, hier bin ich, schön, dass du da bist. Wenn wir Halt und Freude im Leben finden bei Gott, dann ist es erstens etwas, was ausstrahlt. Wenn Menschen sehen, da ist jemand, der ist fröhlich oder gelassen und zuversichtlich, auch wenn es keinen Grund dafür gibt, dann schafft es Vertrauen und es verschafft Sicherheit. Dann bist du eine Art Ruhepol im Chaos. Und zweitens ist es etwas, was wir teilen wollen. Es ist etwas, was wir gerne weitergeben wollen. Und darum passt, glaube ich, dieser Vers so gut. Der Gerechte zeigt seinem Freund den richtigen Weg, weil er selber Gottes Nähe erlebt hat, wie gut es ist, und seinen Freunden und Menschen um ihn herum dasselbe wünscht. Weil er sagt, bei Gott ist Freude in Fülle. Kommt her. Er lebt das auch. Und ich glaube, das ist eine wunderbare Botschaft. Das Ding ist, wer sich von Gott gelöst hat, wird irregeführt. Und die Bibel weiß, dass wir dieses Ziel, dieses Ideal, was wir hier sehen, oft auch verpassen. Und die Bibel beschreibt es in sehr vielen Geschichten, wie das auch anders aussehen kann. Wenn Menschen nicht Gottes Nähe suchen, wenn Lebenswege ganz krumm werden und Menschen auf schlechten Wegen unterwegs sind. Eine Geschichte, die ich euch kurz umreißen möchte, ist sehr chaotisch und sehr wild. Es ist eine Geschichte aus dem Richterbuch. Und ich fasse euch das mal so ein bisschen zusammen. Es geht um Simson und er hat eine Philisterin getroffen, eine Frau aus einem anderen Volk, aus einem gottlosen Volk, mit dem sie eigentlich nicht viel gemeinsam haben sollten. Und sah, dass diese junge Philisterin echt gut aussah und sie gefiel ihm und er wollte sie heiraten. Er geht zu seinen Eltern und sagt, Mama, Papa, die Frau möchte ich heiraten. Und die Eltern waren so, gibt es hier gar keine aus unserem Volk? Und er sagt, nee, die möchte ich haben, die passt zu mir. Vater, sorge dafür, dass ich sie bekomme. Sie gefällt mir. Und dann merkt man einen Simson, der ja vielleicht ein bisschen selbst... bezogen ist und sehr impulsiv ist. Und dann ging er runter ins Philisterland nach Timna und bereitete die Hochzeit vor. Und dann kamen 30, wie sagt man es auf Deutsch? Es kommen 30 Junggesellen. Ist es Junggesellen? Ja, so ein Bachelorparty quasi. Machen wir eine Bachelorparty, sind wir einen Junggesellenabschied. Und es kommen 30 Philisterkerle dazu und sie wollen gemeinsam feiern und es gibt ein Rätsel und Simson sagt ihnen ein Rätsel, das sie schier nicht lösen können. Und dann haben sie, diese 30 Kerle, sind dann zu seiner Verlobten gegangen, oder zu seiner Braut, und gesagt, ey, wir kriegen das Rätsel nicht gelöst, du musst uns sagen, was die Antwort ist. Und dann grübelten sie und haben sie dann gesagt und bedrohten dann Simsons Frau bringen uns dazu, dann die Lösung zu verraten. Sonst werden wir dich mit der ganzen Familie deiner Eltern verbrennen. Stimmung war schon so semi, merkt ihr. Habt ihr uns denn eingeladen, um uns arm zu machen? Und dann brach die Frau in Tränen aus und sie weinte so lange, bis Simson ihr die Antwort verraten hatte. Und am siebten Tag schließlich verriet er ihr die Lösung, weil sie ihm so zusetzte. Und sie gab diese ihren Landsleuten weiter. Und das führte dazu, dass Simson einen Preis zahlen musste und er hat viele Philister umgebracht. Und es war am Ende Gewalt, Chaos und nicht schön. Und am Ende heißt es in diesem Vers, oder in diesem Kapitel, Simsons Frau aber, wo mit dem Brautführer, also mit seinem Best Man, mit seinem Trauzeugen, verheiratet. Einem der 30 Männer. Und dann lesen wir hinterher in Kapitel 15, dass er die Frau aber wieder haben will und sagt, das geht er nicht und so weiter und so fort. Es ist eine Geschichte, wo vieles irgendwie schief geht. Wir haben Leute, die nicht zueinander stehen. Niemand in dieser Geschichte war ein Wegweiser. Niemand in dieser Geschichte war ein Gerechter, der Leuten Orientierung gegeben hat. Jeder verfolgte seine eigenen Interessen. Und wir erleben in dieser Geschichte viel Angst. Angst gerade auch bei der Frau, vielleicht auch bei den 30 Leuten, bei den Philistern, die Angst vielleicht auch vor Armut hatten, weiß ich nicht. Druck, der ausgeübt wurde. Ein Hinterhalt, der vielleicht auch gelegt wurde. Und auf den Handeln gedrückt wurde. Es endete in Gewalt, Chaos und Schuld. Das ist ein bisschen so eine Schwarz-Weiß-Geschichte. Wir erleben einen Simson, der vielleicht berufen ist und auch vom Heiligen Geist geleitet wird, aber der eigentlich voll der Chaot wird. Also ein Chaot ist, der unreif ist in seinem Charakter, der impulsiv ist und total selbstbezogen ist. Und der sich selbst treiben lässt und keinen Menschen um ihn herum eigentlich wirklich Orientierung gibt. Er ist tatsächlich wahrscheinlich eher ein Problem und weniger die Lösung. Wir haben diese 30 Junggesellen, die Druck ausüben, die manipulieren, die Angst machen und einen Zwang ausüben und die Vertrauen zerstören. Und ich glaube, die Bibel würde es beschreiben, es war nicht gut, in den Augen des Herrn, was da geschah. Es war, man könnte es plakativ sagen, vielleicht der Weg der Gottlosen. Es war kurzfristig vielleicht clever, aber langfristig war es zerstörerisch. Und dann haben wir die Frau von Simson, die irgendwie zwischen den Stühlen sitzt. Sie hat Angst vor beiden Parteien wahrscheinlich irgendwie. Sie weiß nicht, wem sie loyal sein soll. Und sie hat total den Druck erlebt. Und da war kein Wegweiser in ihrem Leben. Sie wurde nicht begleitet, sie wurde nicht bestärkt, noch wurde sie eigentlich gut um sie gekümmert. Und wir erleben hier schon noch irgendwie Leute, die wissen, was sie wollen, aber ihre Wege gehen in die Irre. Orientierung besteht nicht nur aus Macht oder aus Cleverness oder Gruppendynamik oder Gruppendruck oder Angst. Es ist, glaube ich, viel mehr etwas, was mit Liebe zu tun hat, mit Wahrheit und mit Verantwortung. Und ich glaube, das ist das, was ganz im Kontrast steht zu diesem Richter. In Sprüche 1, am Anfang der Sprüche, lesen wir von diesem König Salomon, der quasi seinem Sohn diese ganzen Sprüche sagt, um weise zu sagen. Und er bringt es am Anfang sehr doll auf den Punkt. Er sagt, mein Sohn, wenn Sünder dich beschwatzen, dann geh nicht drauf ein. Wenn sie sagen, komm mit uns, ja, das ist gut. Wir liegen im Hinterhalt und lauern auf Blut. Wir stellen den Ahnungslosen nach, einfach so, weil wir es können. Wir verschlingen sie wie der Tod. Wir reißen sie aus dem Leben, befördern sie ins Grab. Ihr Hab und Gut gehört an uns. Wir werden reich. Wir füllen unsere Häuser damit. Komm, schließ dich uns an. Wir teilen die Beute gerecht, ganz bestimmt. Geh da nicht mit, mein Sohn. Gib dich nicht mit solchen ab. Und das betrifft, glaube ich, unser ganzes Leben, aber es betrifft auch einzelne Bereiche in unserem Leben. Es gibt, glaube ich, Bereiche in unserem Leben, da lassen wir uns gerne mal bequatschen. das muss jetzt nicht so klingen wie hier, ich finde, das klingt auch wieder ein bisschen sehr martialisch, aber es gibt gleich Momente in unserem Leben, da lassen wir uns gerne hinreißen. Ich glaube, wir sollten auf diesen Salomon hören, der sagt, lasst euch nicht bequatschen, sucht die Nähe Gottes, sucht das, was gut und gerecht ist und nicht das, was selbstsüchtig ist oder egoistisch oder Leid am Ende des Tages auslöst. Wer geht denn diesen Weg, der wirklich gerecht ist? Wir merken, viele sind da vielleicht gar nicht so gut darin. Und die Bibel macht das, glaube ich, sehr deutlich. Und wir kennen diese Person, der wirklich gerecht ist. Und ich glaube, ein Bild oder ein Vorbild dafür ist Jesus. Und ich glaube, dass dieser Vers, diese Jahreslosung auch wirklich auch auf Jesus zeigt. Jesus ist der Gerechte, der seine Freunde den guten Weg zeigt. Weil er alles gibt. Sein größter Liebesbeweis ist, dass er sein Leben gibt. Ne? Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Jesus ist für uns ans Kreuz gegangen, damit wir auf den richtigen Weg kommen, damit wir ganz in der Nähe Gottes sein können. Und der Hauptmann, der fast quasi am Ende seines Lebens, am Ende seines Todes am Kreuz, fasst der Hauptmann das Leben Jesu zusammen. Das ist ganz spannend. Ne? Und dieser Hauptmann, der sagt, als er Jesus da sterben sah, dieser Mann war wirklich ein Gerechter. Er war wirklich ganz gerecht. Er hat alle Gebote Gottes gehalten. Nicht einmal hat er gesündigt. Jesus war der, der ohne Schuld war. Er war der perfekte Adam. Er war der perfekte Mensch. So perfekt, wie wir gar nicht sein können. Und er ist gestorben, damit wir leben können. Damit seine Gerechtigkeit uns zuteil wird. Damit wir vor Gott gerecht sein können. Obwohl wir es eigentlich gar nicht sind. Das ist das, was Luther sagt mit, wir sind Sünder und Gerechte zugleich. Durch Christus. Jesu Gerechtigkeit wird uns angerechnet. Und Jesus ist nicht nur der Weg. Er sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Er ist diesen Weg auch für uns gegangen. Er ist die Erstlingsfrucht. Er ist gestorben und auch verstanden, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Wir dürfen wissen, wenn wir sterben, werden wir leben, weil wir wissen, dass nicht unsere Gerechtigkeit zählt, sondern die von Gott. Und ich glaube, diese Nähe, die wir haben dürfen, die im Neuen Testament auch ganz anders ist als im Alten Testament, die befähigt uns, dass wir diese Welt verändern können, weil es Gottes Geist in uns ist. Im Alten Testament war die Gottesnähe immer schwierig. Gott hat die Menschen ja aus dem Garten Eden ausgestoßen und sie konnten Gott nicht mehr nähern. Aber Gott sagt, ich will, dass wir die Gemeinschaft haben. Und er kam mit der Stiftshütte dann, aber sie mussten Gebote halten, sie mussten opfern, es war hochkompliziert. Aber so wirklich konnte niemand Gott wirklich nahe sein. Nur der Hohepriester einmal im Jahr durfte ins Allerheiligste. Das war's. Aber durch Jesus können wir alle Gott ganz nahe sein, in ganz besonderer Art und Weise. Und er ist es, der uns den Weg führt zum Leben, zum Vater, zum Heil, zur Vergebung unserer Schuld. Und wenn du nicht irre gehen möchtest, halte dich an Jesus. In jedem Bereich deines Lebens. Besonders in diesem Jahr. Und dann wirst du erleben, wie dein Leben sich verändert und wie sich das Leben um dich herum verändert. Amen.